Ja, wir beschäftigen uns heute ja mit dieser Geschichte, ihr habt das schon mitbekommen, vom Turmbau zu Babel. Und diese Geschichte ist das an oder diese Geschichte so jetzt? Ist ja eine Geschichte, wo so der erste Abschnitt in der Bibel eigentlich so beschlossen wird. Der erste Abschnitt ist ja so die Urgeschichte von Genesis 1 bis 11 und damit wird etwas über den Ursprung der, ich sag mal, Menschheit dann beschrieben, auch wie das Problem des Menschen in diese Welt hineingekommen ist, eben mit dem Sündenfall und. Also das ist so Genesis 1 bis 11 und dann beginnt mit Genesis 12 ja die Vätergeschichte. Das ist so die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und wir werden heute dann entdecken, wie das beides auch wirklich nicht nur biografisch, weil mit Abraham endet dann eben auch das Geschlechtsregister in Genesis 11 und dann beginnt ja die Geschichte in Genesis 12 mit ihm. Also nicht nur so biografisch dann verknüpft wird, sondern auch mit einem bestimmten Gedanken, der bis zum heutigen Tage und ich glaube bis zum Ende aller Tage eben auch einer der wesentlichen Gedanken ist in Bezug auf das, was das Menschsein am Ende auch ist und vor allem auch ausmacht. Genesis 1 bis 11, wenn man sich das anguckt, dann entdeckt man erstmal, ist interessant. Also vor Genesis 11 kommt ja Genesis 10. Erstmal, das muss man ja entdecken. Und Genesis 10 beendet auch nochmal so einen Abschnitt, der beginnt in Genesis 7. Und das ist so der Abschnitt des Noah. Also wir merken, dieser Abschnitt der Urgeschichte wird sehr stark bestimmt eben von der Geschichte Noahs, von der Sintflut und all dem, was so dazugehört. Und das, was sich jetzt hier eben anschließt in Genesis 11, ist etwas, was eben auch mit dieser Geschichte von Noah zu tun hat. Sem, Ham und Japhet, die Söhne Noahs, haben sich ja dann auch vermehrt. Und dann gibt es eben dieses Ereignis, von dem wir auch gelesen haben oder gehört haben in der Lesung, dass man sich aufgemacht hat. Und dort steht dann, die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Wörter. Das wird nochmal vorangesetzt, um da so ein Grundgedanken einzubringen. Also die ganze Erde hatte eine Sprache und also dieselben Wörter. Das ist jetzt erstmal interessant. Man könnte mir sagen, naja, wenn wir eine Sprache haben, dann haben wir doch auch dieselben Wörter, oder? Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wenn wir durch Deutschland fahren, dann kommen wir irgendwo im Süden an und wollen dann morgens irgendwelche Schrippen kaufen oder so oder Semmeln kaufen. Und wir merken, naja, das mit den Wörtern ist schon unterschiedlich, obwohl wir ein Land sind, eine Sprache haben. Was uns hier begegnet, ist eben auch sehr interessant, weil es geht dann nicht nur darum, dass man miteinander reden kann, sondern wenn das Buch Genesis das so beschreibt, dass es einerlei Sprache und einerlei Wörter war, dann geht es darum, man hatte nicht nur eine Sprache, sondern man hatte auch ein Denken. Das ist das, worum es bei dieser Doppelung dann geht. Also man hatte nicht nur eine Sprache, sondern man hatte auch ein Denken. Und das ist ja, wenn wir so durchs Land fahren und über die Grenzen hinaus, dann merken wir es ja dann nochmal mehr. Aber wir müssen nur durch unser Land fahren, dann merken wir, dass in bestimmten Regionen anders gedacht wird. Wir haben dann vielleicht noch irgendwie dieselbe Sprache, aber unser Denken ist irgendwie anders. Und das, was hier zu Beginn dieser Geschichte geschrieben steht, ist eben, dass es einerlei Sprache und einerlei Wörter, also ein gemeinsames Denken gab. Und dann geht die Geschichte eben los. Und das bezieht sich dann auf Noah und sein Gefolge. Man hat sich auf den Weg gemacht hin nach Shinar, in das Land Shinar und dann eben die Stadt Babel. Und Shinar ist so Mesopotamien, das ist das heutige Irak, da liegt diese Stadt und dort ist man eben zusammengekommen. Und Babel, das war dann der Ort, von dem hier berichtet wird. Und Babel kann man unterschiedlich übersetzen. Also wenn man Babel übersetzt in der Sprache der Menschen vor Ort, dann heißt das, das ist der Ort, das ist die Stadt der Götter, das ist das Tor zu den Göttern hin. Also hier an diesem Ort, da kommen wir den Gottheiten ganz nah. In der hebräischen Sprache, so klingt das ja auch an in diesen Versen, bedeutet Babel eben eher Verwirrung, Zerstreuung. Also dass die Sprache dann zerstreut wurde, dass die Menschen so verwirrt wurden, dass sie eben nicht mehr einerlei Sprache sprachen und nicht mehr dieselben Wörter hatten. Also von daher ist dieser Ort Babel so ein Ort mit dieser doppelten Bedeutung. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, das Tor zum Himmel, das Tor zu den Göttern und auf der anderen Seite eben der Ort, wo das menschliche Miteinander auseinandergerissen wird, weil man sich nicht mehr so einfach versteht. Und was wir dann hören, ist, dass an diesem Ort Menschen, eben als die Sprache noch nicht verwirrt war und man einen Gedanken hatte, sprachen sie wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Lasst uns einen Namen machen, denn, und das ist die Begründung, sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, wie das so mit eurer Zukunft ist. Also jetzt nicht hier, dann, wenn die Rente kommt oder, sondern wenn ihr irgendwann mal tot seid. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, nicht über das, was dann da oben kommt, da denken wir auch viel drüber nach, sondern über das, was dann bleibt. Was meint ihr, wie lange wird man sich euer erinnern? Eine Generation? Zwei Generationen? Nein, Helge, also zumindest ich werde länger an dich denken. Also, ein Leben lang, ja. Also wir merken das ja. Ein Onkel von mir hat mal irgendwann unseren Stammbaum aufgemalt. Da bin ich auch ganz dankbar für, weil da kann ich immer mal wieder drüber nachdenken. Also wer von euch weiß, wie sein Vater heißt oder hieß? Ich vermute mal die meisten. Wer von euch weiß denn, wie sein Großvater hieß? Ich schon nicht mehr. Das sagt viel über mich und meine Familie. Ich kann da nachgucken, aber wer kennt denn den Namen seines Urgroßvaters oder der Urgroßmutter? Also wir merken, es wird schon, wenn wir jetzt so ein bisschen nachfragen, dann merken wir, es wird ja natürlich immer weniger, obwohl wir eine lange Kette von Vorfahren haben. Irgendwann wird man euch nicht mehr kennen. Das ist bei den meisten die Realität. Es wird ein paar geben, die kennt man auch vielleicht in 100 oder in 1000 Jahren noch. Also wenn Daniel es jetzt schafft, dass ihr da mit eurer Schule die beste Schule Deutschland werdet, wollt ihr nicht, oder? Ja, also. Dann kriegst du vielleicht einen Namen in den Geschichtsbüchern, zumindest deiner Schule. Aber wir werden vergessen. Es sei denn, wir machen uns einen Namen. Es gibt bestimmte Namen, die kennt man. Also wenn ich sage Alexander der Große, dann machst du gleich Klinglingling und dann wissen die meisten, okay, um wen es geht. Das Ansinnen der Menschen damals in Babel war eben, lasst uns einen Namen machen, damit wir nicht vergessen werden. Denn sonst werden wir zerstreut unter den Völkern und am Ende kennt uns niemand mehr. Und dieses Bestreben ist ein sehr menschliches Bestreben. Wir alle haben die Sehnsucht doch danach, dass etwas bleibt von uns. Und das ist das, was eben damals in Babel auch stattgefunden hat, dieser Gedanke, dass doch etwas bleibt. Und dann sagen sie, lass uns einen Turm bauen bis an die Spitze des Himmels, denn dann haben wir uns einen Namen gemacht. Denn das ist etwas Einmaliges, etwas Großartiges. Okay, Ich habe vorhin schon mit Micha kurz darüber gesprochen. Also wir können ja dankbar sein als Weltbevölkerung. Seit Freitag haben wir den ersten Billionär. Elon Musk. An die Börse gegangen, SpaceX und so. Und er ist jetzt der erste Billionär. Und dann saß ich aber so zu Hause und dachte, stimmt gar nicht. Stimmt doch überhaupt nicht. Mein Großvater, ich weiß zwar nicht, wie er hieß, aber der war auch schon Billionär. 1923, Hyperinflation, am Ende des Jahres hatten wir 100 Billionen Markscheine. Also von daher, Herr Musk ist nicht der erste Billionär. Die gab es schon in früheren Zeiten, aber es war eben was anderes. Damit konnte man nicht so viel kaufen, wie Herr Musk das heute tun kann. Also, sich einen Namen zu machen, hat etwas mit der Sehnsucht zu tun, nicht zu vergehen. Und als das Volk des Noahs oder als die Familie des Noahs eben sich aufgemacht hat in diese fremde Welt, da ging es eben darum, und das war das, was eben diese eine Sprache und diese gleiche Bedeutung der Wörter dann auch ausmachte. Man einigte sich darauf und sagte, okay, wenn wir so zusammen sind, dann lasst uns etwas machen, was bis an den Himmel reicht. Um so etwas tun zu können, ist es wichtig, dass man einerlei Denken und einerlei Sprache hat. Wer sich so ein bisschen gerade mit der Geschichte beschäftigt, die uns gerade so bewegt, der wird merken, naja, diese Bewegung gibt es immer wieder auch, diese Vereinheitlichung, dass wenn wir miteinander reden, es eben nicht zu Widersprüchen kommt. Und dort, wo es Widersprüche gibt, wo jemand dagegen ist, dann machen wir ihn halt mundtot. Es gibt, in den letzten Jahren passiert das immer mehr und immer häufiger, dass wenn das, was du sagst, nicht zum Allgemeingut passt, dann musst du verstummen. Dann wird man dafür sorgen, dass du eben nichts mehr zu sagen hast. Also wir haben ja gerade, ich will das jetzt hier nicht ausbreiten, aber wir haben ja gerade auch in unserem Land und nicht nur in unserem Land ja so Bestrebungen, wo wir versuchen auch, und das ist dann eben die freie Meinungsäußerung, wo wir versuchen, das irgendwie auch ein bisschen auf Linie zu bringen. Warum? Es hat seine Vorteile, weil wenn du einerlei Sprache hast und auf einerlei Weise denkst, dann kannst du Türme bauen bis zum Himmel? Wenn jetzt Herr Musk hier wäre und wir würden mit ihm darüber reden, dann würde er sagen, wie bis zum Himmel? Das reicht nicht. Also wir wollen ja bis zum Mars. Und da irgendwelche Kolonien bauen für die, die es hier nicht mehr aushalten. Also der Horizont wird immer weiter gesteckt. Und die Voraussetzung dafür, dass du einen Namen bekommst, der bleibt und du nicht zerstreut wirst, vielleicht sogar, dass du eine Menschheit hast, die bleibt und nicht vernichtet wird, ist eben, dass wir einerlei Sprache und einerlei Denken haben. Und diese einerlei Sprache und dieses einerlei Denken beschäftigt greift ja auch immer mehr um sich, hat eben etwas damit zu tun, dass wir auf eine bestimmte Weise das Leben verstehen, auf eine bestimmte Weise mit dem Leben umgehen. Und das merken wir dann besonders eben in den Grenzsituationen unseres Lebens, dass wir auf einmal darüber nachdenken, lohnt es denn noch? Ist es noch vertretbar, vom ökonomischen Standpunkt aus, dieses und jenes für einen Menschen zu investieren, der alt ist? Zum Beispiel. Also wir haben ein Denken, wo wir mehr und mehr den Menschen auch als ganz modernen Datensatz sehen oder den Menschen eben als verwertbare Ressource sehen. Und das macht sich immer mehr breit. Dieses Denken wird immer mehr verallgemeinert und man darf sich fragen, wohin das denn führt und was das denn soll. Ich werde an einer anderen Stelle, ich glaube, wir machen das auch am Sonntagmorgen, aber muss mal gucken, wie auch mit euch nochmal oder mit euch über die erste Sozialenzyklika des aktuellen Papstes nachdenken. Und Magnifica Humanitas ist, heißt sie, also vom großartigen Menschen. Und er beschäftigt sich damit, und so steht es dann im Untertitel, über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der KI. Also ein hochspannendes Thema. Die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der KI. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen in unseren Zeiten. Wir hatten uns ja schon ein bisschen mit KI auch beschäftigt, soll heute nicht das Thema sein. Das war der Hintergrund für Papst Leo XIV., eben diese Sozialenzyklika zu schreiben. Und er hat da einen interessanten Gedanken oder eine wesentliche Spannung des Menschseins. Und er macht sich fest eben zum einen am Turmbau zu Babel, was da also so das Motiv war in dieser Stadt, um etwas zu bauen. Und er macht es auf der anderen Seite, beschäftigt er sich das als Gegenüber eben mit der Errichtung Jerusalems durch, also nach der babylonischen Gefangenschaft, also als die Stadtmauer wieder aufgebaut wurde, Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Das bringt er miteinander ins Gespräch. Das ist ganz, ganz interessant und ein ganz kluger Gedanke, aber das ist nicht das, worauf ich heute hinaus will, denn man muss erstmal noch einen Schritt zurückgehen und in der Genesis bleiben, um zu sehen, was eigentlich das, ich sag mal, das Anliegen der Bibel und das, jetzt könnte man sagen, Prinzip Gottes ist in Bezug auf unsere Herausforderung, dass wir uns einen Namen machen wollen. Denn das ist ja das, was dann in Babel geschehen ist. Man wollte sich einen Namen machen und man zog dorthin, um sich einen Namen zu machen. Und das ist bis heute so. Du musst irgendwie in die Metropole ziehen, um voranzukommen. Also wenn du irgendwo auf dem Land bist, irgendwie 300 Einwohner oder so, naja, da wirst du nicht viel Großes reißen. Man ging nach Babel, um sich einen Namen zu machen. Und dort braucht man eben Menschen, die gleichgesinnt sind. Und um möglichst dann auch voranzukommen und schnell voranzukommen, musst du Menschen haben, die mit in eine Richtung gehen. Wenn du immer wieder Leute hast, die sagen, ja, man kann das aber auch nochmal anders sehen, dann wird das schwierig, dann ist das problematisch. Und die Menschen damals kamen eben zusammen oder gingen eben nach Babel, um sich einen Namen zu machen. Das ist das, wie die Urgeschichte dann hier endet. Und dann, und somit beginnt ja dann Genesis 12, kommt ein anderer Gedanke ins Spiel. Nämlich, dass der Mensch einen Namen sich gar nicht machen kann, sondern einen großen Namen bekommt. Und das ist so die ganz enge Klammer, die so die Ur- und die Vätergeschichte dann zusammenbindet. In Babel war man zusammen, um sich einen Namen zu machen. Und war ja das Land Shinar, und da gab es einen Mann in Ur, aus Ur in Chaldea, und das war die Gegend dort, von der wir gerade sprechen. Also Chaldea war eine Region von Shinar. Und dort wurde ein Mann angesprochen von Gott, und er hat da zu ihm gesagt, geh nicht dahin, sondern ich rufe dich da raus. Das ist der erste Schritt. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk beginnt mit einer Gegenbewegung. Beginnt damit, dass Gott sagt, wir machen es jetzt mal anders. Geh heraus aus dieser Wirklichkeit. Geh dort weg, wo Menschen versuchen, sich einen Namen zu machen. Denn das führt am Ende immer dazu, dass wir vielleicht einen Billionär haben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, wie viel Geld er am Tag ausgeben müsste oder von der Geburt Jesu an, wie viel Geld er jeden Tag hätte ausgeben müssen, um eine Billion Dollar auszugeben. Irrwitzig, also wenn man mal so Zahlenspiele da macht. Ja, das kann sein, dass es da ein paar Superreiche dann auch gibt. Aber dient das dann der gesamten Bevölkerung? Wenn diese Erde kaputt ist und wir sie kaputt gelebt haben und wirklich der Mars der Ort sein sollte, wo wir dann überleben können, glaubst du, du kriegst ein Ticket dafür? Meinst du, es klingelt dann irgendwann das Telefon und dann sitzt einer von den Tech-Bros dran und sagt dann, du, hör mal, pack mal einen Koffer. Das ist ja, sag mal, wenn hier die Luft eng wird, dann glaub mal, wenn da jemand sagt, da oben geht's. Es natürlich gibt es, und das ist ein großartiges Geschenk, und das ist auch das Faszinierende, aber was heißt Faszinierende, aber das ist auch das Schöne an der Enzyklika von Leo. Er ist da kein Technikfeind. Es gibt so viel unglaublich Gutes, was man machen kann, was man auch mit Technik machen kann. Aber man muss auch gucken, was dabei rauskommt. Und Gott sagt ihm zu Abraham, die kommen jetzt alle in diese Richtung, zu diesem Ort, wo du eigentlich zu Hause bist, wo man sich einen Namen machen kann, aber dich rufe ich raus in die Gegenrichtung. Und dann kommt eben dieser entscheidende Satz, und vor dieser Entscheidung stehen auch wir immer bis zum heutigen Tage, was wir wollen. Was sagt Gott zu ihm? Ich will dich segnen und ich will dir ein großes Volk schaffen und ich will deinen Namen groß machen. Ich will deinen Namen groß machen. Und das ist der große Unterschied zwischen dann in dem, was in Babel passiert ist und das, was mit Abraham dann anbricht. Gott sagt, wenn wir versuchen, immer, indem wir uns dann auch alle einig sind, uns einen großen Namen zu machen, dann kommt am Ende etwas dabei heraus, wo wir vielleicht staunen können, wie hoch der Turm ist, den wir bauen, aber der uns am Ende dann beschädigen und vernichten wird. Das ist nicht gut, dass der Mensch versucht, eben sich einen großen Namen zu machen. Für ihn vielleicht, aber für die Gemeinschaft ist es schlecht. Und dann kommt Gott eben zu diesem Mann, zu Abraham aus Ur in Chaldea, dieser Region in Shinar, und sagt, komm du raus. Ich zeige dir eine andere Richtung und ich will dich segnen und will dir einen großen Namen machen. Ich will dir einen großen Namen machen. Und das ist das, worum es im geistlichen Leben geht. Bis zum heutigen Tage. Vor dieser Herausforderung stehen wir. Bis zum heutigen Tage. Was ist das, von dem ich mir erhoffe, bleiben zu können? Ein großer Name in dieser Welt? Okay, wir werden jetzt nicht mit Herrn Musk oder wen auch immer da konkurrieren können. Aber was schaffen, was bleibt und wo die anderen dann später mal auf dem Friedhof dran fahren. Ach, hier liegt der und... Oder können wir damit leben, dass Leute dann am Friedhof vorübergehen, vielleicht schon in 30 Jahren und sagen, hör mal, hast du jemals von dem da gehört? Hast du jemals? Das ist das Angebot Gottes an Abraham. Und das ist eine Herausforderung. Ich will dir einen großen Namen schaffen. Ich will dir einen großen Namen schaffen. Und darin sind wir, oder dazu sind wir immer wieder eingeladen. Ja, es gab mal dieses God's Own Country, ein Sehnsuchtsland, wo Menschen sich aufgemacht haben, dorthin zu kommen. Aus den unterschiedlichen Ländern dieser Welt hat man sich aufgemacht über den Teich nach Amerika hin, weil Amerika ein Sehnsuchtsort war. Wisst ihr warum? Damals ist jemand ja noch dann mit dem Schiff gekommen. Wenn du in New York ankamst, dann stand da eine Freiheitsstatue. Und die hat etwas gerufen in diese Welt hinaus. Und die hat gerufen, bringt mir eure Armen und Elenden. Lasst die kommen, die bei euch geknüppelt und verfolgt werden. Die sollen hier ihre Freiheit finden. Wir haben ja auch von dem Wochenspruch gehört, von diesem Ruf Jesu an die Menschen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das, was auf diesem Sockel der Freiheitsstatue steht, ist im Endeffekt nur genau diese Umsetzung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr seid für mich kein Kostenfaktor. Ihr seid für mich jetzt nicht irgendwie etwas, naja, wo man sich drum kümmern muss, sondern ihr seid die, deren Name ich groß machen will. Und das ist dann am Kreuz geschehen. Das ist dann das, was das Leben Jesu auch ausmacht, dass er uns begegnet und sagt, ich will dich groß machen. nicht berühmt. Wer berühmt werden will, ja, manche Frommen schaffen das, aber nicht reich. Sondern ich will dir einen Namen schenken, der bleibt. Und das ist unsere Zukunft. Unsere irdischen Namen. Irgendwann werden Gräber abgeräumt und dann ist da nichts mehr zu sehen. Da bleibt davon nichts. Aber es gibt diesen Ort, wo wir, wenn wir dort angekommen sind, bleiben werden in Ewigkeit. Und das ist der Ort, zu dem Jesus dann noch eingeladen hat. Das ist die Herausforderung, vor der Abraham stand. Willst du in dieser Welt einen großen Namen haben? Oder willst du in Ewigkeit dann diesen Namen haben und davon im Hier und Jetzt schon leben? Gott hat sich das Treiben der Menschen angesehen und hat gesagt, ist nicht gut, wenn sie einerlei Sprache und einerlei Wörter haben, dann wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Das ist das Potenzial, was wir haben, dass wir irgendwie alles können. Aber das tut uns nicht gut. Das wird uns am Ende schaden und zerstören und vernichten. Darum, so in dieser Geschichte, kommt Gott hernieder und verwirrt die Sprachen. Aber seit es Pfingsten gibt, ist das nicht mehr das, was uns trennt. Wir müssen manchmal nachfragen. Und dann sagen, wie meinst du das denn? Und ich merke, du meinst es anders als ich. Aber das ist nicht mehr etwas, was uns trennt. Sondern das, was uns verbindet, ist dieser eine Geist. Nicht die eine Haltung, die wir haben. Noch nicht mal der eine Glaube, weil der sehr unterschiedlich ist, auch in den Kulturen. Nicht die eine Sprache, sondern der eine Geist. Und das ist der Geist, der an Pfingsten ausgegossen wurde. So bin ich heilfroh und genieße das immer, wenn ich mit den beiden Brüdern dann zusammensitze und merke, ach, die sind echt anders und oft verstehe ich sie nicht. Und weiß, es ist ein Segen. Von diesem Segen leben wir hier an diesem Ort. Von diesem Segen sprechen wir hier an diesem Ort. Und Daniel, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es schon so viele Geburtstage gab in der vergangenen Woche. Aber es gab noch einen Geburtstag, den hast du vergessen. Nämlich, unsere Gemeinde hatte Geburtstag. Das ist doch ein Grund zur Freude und ein Grund, dankbar zu sein und Gott zu loben. Amen.